Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt.
Der Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zur Bücherbar 2 im Monat März. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Die Leipziger Buchmesse hat am Sonntag ihre Pforten für 2024 geschlossen. Ich hatte die Messe besucht und war überrascht über den Andrang der Besucherinnen und Besucher. Großes Interesse beim Publikum war also nach wie vor vorhanden. Andrang war vor allem bei den Signierständen zu verzeichnen, aber auch bei den zahlreichen Lesungen, die von den Verlagen wieder in großer Zahl stündlich oder sogar halbstündlich angeboten wurden. Bildbeherrschend waren auch in diesem Jahr die Manga-Comic-Fans. Nach Informationen aus Pressekreisen waren ein Drittel der Ausstellungsfläche für die Sparte Manga und Comic vorgesehen. Damit wurde vor allem auch den steigenden Besucherzahlen in diesem Bereich Rechnung getragen. Waren es zu Beginn vor 10 Jahren noch 31.000 Besucher, so zählten die Veranstalter 2023 über 100.000 Fans und in diesem Jahr werden es vermutlich deutlich mehr sein. 3/4 dieser Besucher sind unter 30 Jahren. Von denen kommt jeder Dritte in einem Cosplay-Kostüm. 2022 machte der Umsatzanteil von Comics und Co. 11,9% aus. Ein Jahr später waren es bereits 14,9%. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass die Zahl der ausstellenden Verlage rückläufig ist. In einigen Hallen waren große Zwischenräume zu sehen. Auch die literaturinteressierten Medien wie ARD, ZDF, Arte und andere, die sonst große Flächen für sich beanspruchten, begnügten sich mit einem Gemeinschaftsprogramm vor der Treppe am Haupteingang, den sonst das blaue Sofa besetzt hatte. Dennoch waren die Aussteller selbst zufrieden. Der Tabarzer Verlag Tasten und Typen blickt auf eine erfolgreiche Messe zurück, wie mir sein Leiter Siegfried Nucke im Interview bestätigte. Ich bin jetzt hier am Stand von Tasten und Typen. Herr Nucke, Sie sind im letzten Jahr sehr viel rumgereist, das habe ich auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, mit Ihrem Verlag. Mit welchem Ergebnis denn?
Das wichtigste Ergebnis ist, dass unser Verlag mit seinen Büchern dann überall auch präsent ist und die Bücher präsentieren kann. Es ist also ein gelungener Versuch oder eine gelungene Aktion, um die schönen Bücher, die wir hier inzwischen gemacht haben, auch in Gegenden zu zeigen, die uns nicht kennen. Ob das in Hessen, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg ist oder in Dresden, in Sachsen, ist vollkommen egal. Und wir sehen, dass die Leute dann auch ganz interessiert die Bücher zur Kenntnis nehmen bzw. danach kaufen. Denn das ist natürlich für einen Verlag und für den Autor ganz wichtig, das gekaufte Buch. Bewunderung ist schön, tut dem Ego möglicherweise gut, aber dem Verlag nicht allein.
Es ist aber trotzdem ein sehr aufwendiges Verfahren.
Ja, Sie selber. Das ist mit Sicherheit mit viel Aufwand verbunden. Man muss das ganze Auto vollpacken, man darf nichts vergessen, keine Kleinigkeit. Man muss dann vor Ort versuchen, sich ein bisschen von den anderen abzuheben, dass die Bücher ins Auge fallen. Aber das ist unsere Möglichkeit, Öffentlichkeit zu erzeugen. Denn teure Print-Annoncen könnten wir uns auch nicht leisten. Und ich bezweifle B, den Nutzen. Das nur so ganz am Rande. Kürzlich bekam ich mal das Angebot eines Radiosenders, die eine extra Honorierung für kleine Firmen in den Vordergrund stellten. Und diese extra Honorierung, das hätte 4.000 Euro gekostet für 2 Einblendungen im Radio. Da sieht man schon, wie weit weg diese Leute von der Wirklichkeit sind. Sonst käme das 16.000 Euro, okay, wer es bezahlen kann, wie auch immer.
Das, jenseits von Gut und Böse.
Das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Diese Messen sind also wirklich sehr wertvoll, weil man dann eben doch Kontakte auch zu Buchhändlern knüpft, die einen umsonst nicht so sehen. Kleine Verlage sind unter dem Radar des Buchhandels und jede Buchhandlung muss natürlich überlegen, was kann ich meinen Kunden anbieten, kann ich in meinen Laden stellen und was halt nicht. Und dann ist es auf alle Fälle eine Erweiterung und wir werden das bei ausgewählten Messen auch weiterführen. Denn natürlich gibt es auch Messen, wo wir dann hinterher sagen, hier waren wir verkehrt. Es gibt eine in Bayern, die ausgezeichnet vorbereitet war, ganz großartig, aber die Zielgruppe dort war eine andere. Das waren dann die Fantasy-Verlage oder History oder alles in dieser Richtung, die ihre große Fangemeinschaft haben. Aber die interessieren sich für unsere Bücher gar nicht. Also fahren wir nicht wieder hin, was schade ist, weil es wirklich sehr gut organisiert war.
Herr Nucke, Sie haben mit dem Verlag Tasten und Typen ja im letzten Jahr eine ganze Reihe von Büchern aufgelegt. Aber eins ist wahrscheinlich das am meisten aufgelegte im letzten Jahr. Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Wie viele Auflagen hat es da bisher gegeben?
Also wir sind in der dritten Auflage des Buches und darüber sind wir alle sehr, sehr froh, weil wir zwar gehofft haben, dass dieses wichtige Thema wahrgenommen wird, aber dass es dann tatsächlich auch so kommt und dass sich viele Leute für diese Problematik, die ja ganz lebendig und mit vielen Erlebnissen untermalt, dass sie das auch lesen und als Ausgangspunkt für Überlegungen nutzen. Das finden wir sehr, sehr gut, denn jeder weiß Borkenkäfer, Klima, aber in diesem Buch wird ja erzählt, was sich jeweils vor Ort die Forstfachleute überlegen, was sie tun, was sie für richtig halten. Und es ist schon schön, in der heutigen Zeit zu sehen, dass alle, die im Forst arbeiten, große Optimisten sind und sagen, das wird ein anderer Wald, aber es wird wieder ein Wald.
Wie sieht denn Ihre Bilanz jetzt für die Leipziger Buchmesse aus?
Also auf alle Fälle kann ich sagen, dass wir mit der Leipziger Buchmesse sehr zufrieden sind, dass wir mit Sicherheit im nächsten Jahr auch wieder kommen werden. Das betrifft das Interesse des Publikums, die sich entweder die Bücher anschauen oder Karten mitnehmen oder im guten Fall und gar nicht so selten auch Bücher kaufen. Und das ist schon schön.
Soweit einige Eindrücke von der Leipziger Buchmesse 2024. Hier geht es weiter mit Musik und in den nächsten Beiträgen habe ich dann Bärbel Jenert von der Arbeitsgruppe Jugendliteratur und Medien zu Gast, die uns einige Kinderbücher vorstellen wird. Die Musik kommt jetzt von Gregor Mail, Das Leben ist schön und danach Tina Rogers Love and Understanding. Sie können den Podcast der Sendung Bücherbar auf Spotify nachhören. Unter der Adresse anchor.fm/bücherbar können Sie die Podcasts dort anhören und ihnen regelmäßig folgen. Bärbel Jenert ist heute Gast im Studio und ich freue mich, dass sie da ist. Und sie hat natürlich einen ganzen Stapel von Büchern mitgebracht, Kinderbücher. Zum Empfehlen? Oder sind auch Jugendbücher dabei?
Nein, das sind drei Kinderbücher, die ich heute mitgebracht habe.
Gut, okay. Dann fangen wir damit an.
Ja, also als erstes habe ich ein kunterbuntes Bilderbuch. Leider kann ich das jetzt hier nicht zeigen. Also ein quadratisches, großes Bilderbuch. Und darauf abgebildet ist eine comicartige Spinne. Also eine Figur mit einem sehr großen Kopf, großen Augen. Und sechs Beinen. Und diese Spinne gehört zu einer Musikerfamilie. Und da sind wir schon beim Autor dieses Buches, Kai Lüftner, hat schon ein ähnliches Buch geschrieben mit Marie Käferchen. Und jetzt hat er mit Wiebke Rauers zusammen ein zweites Bilderbuch herausgebracht und das heißt Lissy Langbein. Lissy Langbein ist also vorn abgebildet auf dem Cover. Und Lissy Langbein gehört zu einer Familie von Musikern. Und Vater, Mutter werden auf den ersten Seiten schon vorgestellt als übermäßig gut gekleidete Herrschaften. Die Mutter mit Rüschenkleid und Federhut, der Vater mit Weste über dem Hemd und einem Samtjackett. Und die beiden Kinder, Lissi und der Bruder, gucken ein bisschen düster drein, weil die Eltern nämlich verlangen, dass Musik ernst und korrekt betrieben wird. Und ernst und korrekt vertreibt den Kindern ein bisschen die Freude an der Musik. Und Lissi als Protagonistin dieses Buches geht die Freude an der Musik total verloren. Und sie überlegt, ob sie denn eine Idee hätte, wie man wieder Freude in die Musik bringen kann. Und da fällt ihr eines Nachts ein, sie könnte doch ein Festival veranstalten. Und das tut sie auch. Sie lädt zu einem Festival ein. Viele Musiker kommen. Schön, dass dann so als Zitat des anderen Buches auch Marie Käferchen kommt aus dem ersten Buch. Und die angereisten Musiker rocken jetzt mal richtig los. Und das gefällt zum Schluss sogar den Eltern, weil sie erleben, dass Musik Gefühl, Bewegung, Rhythmus ist. Und das scheint also auch für die Oldies überzeugend zu sein, sodass wir zum Schluss eine freudvolle Familie haben, die sehr gerne musiziert. Ich kann das Buch empfehlen, weil es einmal ein sehr schönes Thema hat, wie das sehr aus dem eben Gesagten hervorgeht. Und dann hat Kai Lüftner, der ja selber Musiker ist, sehr schöne Texte geschrieben, die sich reimen, also durchweg gereimt sind und die aber auch wirklich eine anspruchsvolle Gedichtform sind, die also nicht nur reim dich oder ich fress dich. Man muss auch diese Gedichte schon möglichst laut sprechen, um den Rhythmus zu spüren. Und dann merkt man schon, dass man das nicht blabla vorlesen kann, sondern nur mit Elan vorlesen kann.
Hast du mal ein Beispiel?
Ja, Lissis Beinchen, die nicht rasten, tasten taktvoll über Tasten, spiegeln mit zarten Gliederlein, ach so zarte Liederlein. Vater streicht die Geige blass, Mutter zupft den Kontrabass und ihr Bruder steif im Frack spielt gelangweilt Dudelsack. Und dieses spielt gelangweilt Dudelsack kommt dann noch mehrfach vor. Immer als Nachsatz spielt gelangweilt Dudelsack. Verlag ist der Nord-Süd-Verlag. Es kostet 17 Euro, aber das ist es auch wert.
Bärbel Jennert von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien ist Gast im Studio. Sie waren zur Buchmesse in Leipzig ebenfalls mit einem großen Stand vertreten und Bärbel wird uns heute weitere Bücher vorstellen.
Als nächstes schlägst du vor ein Buch mit einem vielsagenden Titel. Ich sehe schon, Frieden steht auf dem Titel.
Ja, wie wir den Frieden lernten. Das ist ein Buch, was sich an Grundschulkinder richtet, von einem recht kleinen Verlag, Jupitermond. Und man kann schon sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen didaktisch, aber es eignet sich sehr, um es in Klassen einzusetzen. Nini Alaska und Annika Klee haben dieses Buch gestaltet. Es ist auch ein Bilderbuch, aber es hat natürlich einen umfangreicheren Text, weil die Geschichte auch sehr differenziert erzählt wird. Zwei Klassen sollen zusammen ein Projekt gestalten und bei der Präsentation von Objekten stürzt oder stolpert eine Schülerin, weil jemand anders gekaspert hat. Das gestaltete Objekt fällt die Treppe runter und zerbricht. Die Klasse gerät darüber in Streit, auch mit der Nachbarklasse. Eine wirft dem anderen vor, dass sie schuld seien an der Zerstörung. Und die beiden Klassen zerstreiten sich total. Es wird dargestellt, wie der Streit sich langsam hochschaukelt und wie beide Klassen miteinander überhaupt nicht mehr reden wollen. Jetzt ist der Streit auch nicht so ohne weiteres zu beseitigen und beizulegen, weil ja jeder ein bisschen Anteil hatte an dieser aufgeschaukelten Situation. Und natürlich möchte auch gar keiner nachgeben. Und es gibt aber bei dieser ganzen Sache eine Präsentation vor den Eltern, die in einem Monat ansteht. Und vor den Eltern möchte man sich ja überhaupt nicht blamieren. Und jetzt suchen die Kinder nach Lösungen. Man sucht und sucht, es werden also mehrere Lösungen vorgeschlagen und eine der Figuren kommt dann wirklich auf eine gute Idee, wie man dieses Problem lösen könnte. Aber das geht nur, indem man mit den anderen eine Absprache trifft. Es wird zum Schluss nicht das schöne Projekt vorgestellt, was man sich so gedacht hatte, zu dem man hätte über Wochen lang bauen müssen, sondern man stellt den Eltern vor, wie wir den Frieden lernten. Also wie die Kinder miteinander in Streit gerieten, aber wie sie jetzt auch versucht haben, miteinander wieder verständnisvoll umzugehen und auf welchen kleinen Missgeschicken, Missverständnissen und Vorurteilen doch manchmal große Streitereien aufbauen, wenn man sie nicht bei Zeiten beseitigt. Ja, wie gesagt, schon ein Bilderbuch, aber mit umfangreichen Texten, oft halbseitigen Texten. Dieses Bilderbuch stellt uns halt auch sehr differenziert dar, wie ein solcher Streit entstehen kann, wie er scheinbar unlösbar wird und wie in unlösbaren Situationen doch aber auch über Kompromisse Lösungen gefunden werden können.
Und dass Menschen da sind, in diesem Fall Kinder, die diese Lösung selbst finden.
Ja, genau so.
Also auch jetzt ohne Anleitung. Die Kinder kommen selbst auf diese Idee, wir müssen jetzt aufeinander zugehen.
Ja. Das ist ja das Typische, auch jetzt an aktueller Literatur, dass da kein Erwachsener kommt, der die Lösung parat hat, sondern dass die Kinder zwar eine Anleitung haben, eine Hilfe, aber selber auf Ideen kommen und dann diese Kinderlösung vielleicht auch überhaupt faszinierend sind. Das ist also auch keine Lösung, über die wir jetzt als Erwachsene oder auf die wir als Erwachsene kommen würden. Das sind wirklich Kinderlösungen, die hier gefunden werden.
Die aber in ihrer Wirkung wahrscheinlich nachhaltiger sein können, als das, was Eltern oder Lehrer in diesem Zusammenhang vielleicht regelnd eingreifen könnten.
Das ist völlig richtig. Und das ist ja auch das Realistische an diesen Geschichten. Und deshalb möchte ich dieses Buch empfehlen. Es ist sicherlich nicht die große Literatur und wird nicht so als Klassiker eingehen, aber es ist ein sehr schön handhabbares Buch, was uns also bei dieser Thematik, bei der Auseinandersetzung mit dieser Thematik durchaus helfen kann.
Sind die beiden Autoren bzw. Illustratoren schon anderweitig bekannt?
Mir sind sie überhaupt nicht bekannt. Ich hab da das erste Mal von Ihnen gehört. Und ich glaube auch, dass das schon eher Autoren sind, die eher aus der pädagogischen Arbeit kommen. Also nicht vorrangig Künstler, sondern Pädagogen, die dieses Thema auf den Nägeln brennt und die das unbedingt mal lösen wollen. Ja, Jupiter Mond hatte ich schon gesagt. Ach, ja. Ne? Der Druck des Buches auch unterstützt von Vereinen, die sich hier mit dieser Thematik beschäftigen wollen.
Deeskalation und so weiter und so fort. Ja, Konfliktmanagement, genau. Also für diesen Bereich ist das Buch also eine Empfehlung sozusagen.
Genau, eine Empfehlung für die Grundschule.
Gut. In der Bücherbar habe ich heute die Lesemappe aufgeschlagen und Gast in der Sendung ist Bärbel Jenert von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien und sie hat noch einen Buchtipp mitgebracht. Bärbel Jenert ist Gast im Studio und aus dem reichhaltigen Fundus von AJUM, von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien, stellt sie uns heute einige Kinderbücher vor und das nächste heißt Franks Rote Mütze.
Ja, Franks Rote Mütze ist ein wunderbares Bilderbuch. Also es hat mir sehr viel Freude gemacht. In diesem Bilderbuch geht es, oder handeln erstmal nur Pinguine. Nur Pinguine, also es ist ein recht großformatiges, quadratisches Bilderbuch und schon auf dem Titelbild haben wir 20 Pinguine hintereinander, also ganze Pinguinschar und mittendrin ist ein Pinguin mit einer roten Mütze. Alle anderen Pinguine sind natürlich schwarz-weiß, wie sich das gehört. Dieses Buch ist vom Autorenpaar Sean und Avery aus dem Englischen übersetzt von Dragonfly, dem Verlag, herausgebracht. Wenn man jetzt durch das Buch blättert, sieht man erstmal Seite für Seite schwarz-weiße Bilder, eher so braun-weiße Bilder. Also nicht so hart wie schwarz-weiß, aber es ist alles in weiß, braun und grautönen gehalten. Und wir erleben hier eine Eiswelt. Und in dieser Eiswelt agieren die Pinguine und einzelne andere Figuren. Und natürlich gibt es in dieser Geschichte eine Figur, die aus allem herausfällt. Wir ahnen schon, das ist die Figur mit der roten Mütze, das ist der Frank. Und der Frank war halt ein bisschen anders als die anderen Pinguine. Er war bekannt dafür, dass er manches anders machte und 1000 Ideen hatte. Manchmal waren seine Ideen gut, aber meistens waren sie es nicht. Deshalb waren die anderen Pinguine auch besonders nervös, als Frank eine rote Mütze trug. Und jetzt sehen wir auf den nächsten Seiten, wie abgesondert von der Gruppe, aber in großer Aufmerksamkeit von den anderen, der Frank mit der roten Mütze steht. Alle diskutieren eifrig und Frank schafft es doch tatsächlich, dass ein anderer Pinguin diese Mütze aufsetzt. Und just in diesem Moment, und das ist eine ganz besondere Sache hier an diesem Bilderbuch, weil jetzt hier so ein bisschen die Verschwörungstheorien auftauchen, die uns doch in letzter Zeit so sehr beschäftigt haben. In dem Moment, wo dieser andere Pinguin die rote Mütze aufsetzt, taucht ein großer Killerwal aus den Tiefen des eisigen Meeres auf und verschlang den Pinguin mit der roten Mütze mit einem Haps. Ja, die Mütze hat nichts mit dem Wal zu tun, aber das kann jeder behaupten. Keiner wollte die Mütze. Und jetzt erleben wir, wie Frank trotzdem seine Idee nicht fallen lässt, sondern weiter überlegt und wie aus seiner Idee mit der roten Mütze neue Ideen entstehen, die Farbe ins Grau bringen. Aber alle Pinguine haben natürlich große Zweifel. Hier helfen ihm dann andere Tiere, die schon sehr interessiert daran sind, dass hier mal was passiert, dass jemand etwas Neues macht und die dem Frank ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Es passiert nicht wieder, dass der Killerwal sich traut und jetzt entsteht ein bisschen Leben auf dem Eisfeld, weil lauter neue Mützen entstehen, viel Farbe in die Pinguin-Robben-Welt kommt und und dann auch doch zum Schluss die Vorurteile beseitigt sind. Und unser Frank ein kleiner Held ist oder wenigstens sich bewährt hat. Mhm. Ja, eine Geschichte, die ich persönlich sehr reizvoll fand und die, ich denke, auch Kindergartenkindern gut gefällt und vielleicht auch Grundschulkindern, die diesen Text auch gut lesen können. Der ist also auch gut gesetzt, dass also Leseanfänger ihn auch gut lesen können.
Und im Cover-In sind also jede Menge Mützen dargestellt.
Ja, eine große Vielfalt verschiedenartigster Mützen, weil die Mütze ja auch ein bisschen neben dem erfindungsreichen Frank die große Idee der bunten Welt ist.
Kinder haben die Vorurteile nicht, die kriegen sie aber mit. Ne? Das wird ihnen mit vermittelt.
Und aber da hilft halt Literatur, ja, dass man darüber Erfahrungen macht, wie schön das ist, andere um sich herum zu haben. Ja. Also meine Enkel wachsen zum Beispiel in so einem Wohngebiet auf, wo viele Theaterleute wohnen. Da sind alle anders. Da wohnen die Tänzer, die von sonst woher sind, Musiker, auch die auch oft aus anderen Ländern sind, aber auch Familien, die völlig anders leben, weil sie halt abends arbeiten und tagsüber zu Hause sind. Mhm. Die sehen da vieles ganz anders als andere Kinder. Also ja, auch um meine Kinder, ne? Die leben das und finden das alles ganz wunderbar und abenteuerlich.
Okay. Bärbel, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die schönen Informationen. Also wer die Sendung gehört hat oder nicht ganz gehört hat, die Ajum ist zur Leipziger Buchmesse auf jeden Fall in Halle 2 zu sehen. Und da kann man auch einige Bücher, die wir hier vorgestellt haben, da sicherlich nochmal über die Datenbank abrufen. Und ich drücke dir die Daumen, dass das natürlich ein toller Erfolg wird. Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich hinfahre zur Buchmesse. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Danke, dass du da warst. Alles Gute für dich und viele Grüße an die Ajum-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Soweit Bärbel Jenert, und ich habe noch einen Titel gefunden, der zu Franks roter Mütze ganz gut passt, von Chris Nowak, Pipi Pinguin. Das war die Bücherbar für heute mit Auszügen aus der Lesemappe. Gast im Studio war Bärbel Jenert von der Arbeitsgruppe Jugendliteratur und Medien, und sie hat Bücher vorgestellt: Lissi Langbein, Wie wir den Frieden lernten und Franks rote Mütze. Und nun noch einige Hinweise zum Osterfest, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Heiligenmühle in Erfurt-Nord in Iffersgehofen gibt es wieder ein Ostermühlenfest am 31. März. Und das ist ein besonderes Erlebnis für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. So können Einblicke in die Welt der Mühlen gewonnen werden, denn stündlich gibt es Führungen durch das Mühlengelände. Und währenddessen sorgt Saxophonmusik und eine gute gastronomische Betreuung für einen gelungenen Aufenthalt. Ein bunter Mix aus Handwerksständen lädt zum Stöbern und Entdecken ein, und die Kinder können in einer Kindermalecke sich kreativ austoben. Ein Höhepunkt des Festes ist das Wasserschöpfen aus dem Mühlenbrunnen, bei dem man selbst aktiv werden kann. In Großkochberg bei Weimar gibt es eine Thementour am 30. März. Und in dieser öffentlichen Thementour können Sie das Rittergut von der Familie von Goethes Liebe Charlotte von Stein entdecken. Zwischen 1775 und 1788 war der Dichter hier regelmäßig zu Gast. Der ehemalige Landsitz, der etwa 35 Kilometer südlich von Weimar liegt, ist fast vollständig erhalten. Einzigartig ist das um 1800 erbaute und bis heute bespielte Liebhabertheater. Die Führung richtet sich sowohl an Besucherinnen und Besucher ohne Vorkenntnisse über das Schloss und den Park Kochberg, als auch an Interessierte, die Kochberg aus einem neuen Blickwinkel erleben möchten. In Kranichfeld geht es mit Rittern und Drachen auf der Niederburg vom 30. März bis zum 1. April mittelalterlich zu. Ein Osterspaziergang an der Niederburg führt die ganze Familie am 1. Thüringer Adler- und Falkenhof direkt ins Herz des Mittelalters. Auf der Freilichtbühne erwartet Besucherinnen und Besucher ein fesselndes Spektakel. Die Geschichte um den legendären Schatz der Elfen und den furchteinflößenden Drachen Fangdorn wird dort erzählt. Das Schloss Elisabethenburg in Meiningen bietet um die Osterzeit eine Vielzahl von Veranstaltungen. So können Kinder ab 4 Jahren zum Beispiel an 2 Tagen, am 26. März und am 2. April, mit Prinzessin Sophie das Schloss erkunden und mehr über dessen Geschichte und Bewohnerinnen und Bewohner kennenlernen. Zusätzlich wird am Gründonnerstag zu einer Ostereiersuche der ganz besonderen Art im Schloss eingeladen. Hier können nicht nur Eier, sondern auch kleine Schätze entdeckt werden. Im Anschluss können Kinder ihr eigenes Osternest für zu Hause gestalten. Am Osterwochenende können sich Besucherinnen und Besucher im Schloss und im Theatermuseum Zauberwelt der Kulisse auf die Suche nach bunten Schokoeiern begeben. In Rudolstadt werden Ostereier bemalt am 27. und am 31. März im Schillerhaus. Ostern auf der Leuchtenburg in Seitenroda bei Jena ist jedes Jahr auch wieder ein Erlebnis. Vom Freitag, dem 29. März bis Montag, dem 1. April erwarten Sie auf der Burg eine Fülle von Osteraktivitäten für die ganze Familie. Ostereier sind auf dem Burggelände versteckt und in der einmaligen Porzellankirche werden täglich Orgel- und Flügelkonzerte live aufgeführt.
Soweit die Informationen zum Osterfest. Sicher ist für Sie etwas dabei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und verabschiede mich für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
Den Podcast der Sendung können Sie hier ab heute Abend oder spätestens morgen früh auf den gängigen Plattformen Spotify, Podcast.de oder Google FM, Anchor FM nachhören und diesen Podcast dann vielleicht auch folgen, wenn Sie dazu Lust haben. Tim Bensko nimmt die letzten Minuten mit, wenn meine Worte Sprache wären.